SRF 1.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Der große Umbau. Die Credit Suisse verschärft ihren Sparkurs und streicht noch mehr Stellen. Die große Liebe oder auch nur eine flüchtige Bekanntschaft. Dating-Apps wie Tinder machen es möglich.
Ob jung, sagen wir 16, bis alt, 50 Jahre, spielt keine Rolle, da fängst du alles.
Und auch Männer, Frauen, Frauen. Aber wenn man die grosse Liebe sucht, das
sehe ich nicht auf Tinder.
Das sehe ich nicht auf Tinder.
Nein, sehe ich nicht.
Das sehe ich aber auch nicht.
Und der große Reichtum. Wir fragen, schwimmt der Vatikan im Geld, obwohl sich der Papst eine arme Kirche wünscht?
Ah, come vorrei una chiesa povera. E per i poveri.
Wir reden mit einem Experten über die Besitztümer des Vatikans in Rom und rund um den Globus. Trend. Am Mikrofon ist Ivan Lieberherr. Die zweitgrößte Bank der Schweiz, die Credit Suisse, gibt viel zu reden derzeit. Die CS schreibt rote Zahlen, sie spart und streicht 6'000 Stellen. Mit einer tiefgreifenden Restrukturierung sucht die Bank den Ausweg aus der Krise. Manuel Rentsch berichtet.
Der ehemalige Zürcher Bankenprofessor Hans Geiger beurteilt die Grossbank skeptisch.
Irgendwie ist es heute eine Vertrauensfrage. Hat man das Vertrauen noch, dass diese Bank, das heißt vor allem der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung, die Bank wirklich auf dem richtigen Gleis haben und wirklich auf dem Gleis halten können.
Die Credit Suisse sei nach wie vor in zu vielen Geschäften tätig, habe zu viele Risiken in den Büchern und es sei fraglich, ob die vor ein paar Monaten angekündigte Umstrukturierung gelingen werde. Der Aktienkurs der CS ist innerhalb von einem Jahr um 40% eingebrochen.
Die großen institutionellen Investoren, die glauben nicht an die Strategie und an die Fähigkeit, die Strategie umzusetzen. Das ist so einfach.
In der Geschäftsleitung der Credit Suisse ist man naturgemäß viel optimistischer. Zwar wird im laufenden Quartal erneut mit einem Verlust gerechnet, dies habe aber auch mit dem Umfeld zu tun, sagt CS-Chef Dijan Thiam im Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg.
If you look at markets, January was the worst January ever. And the other thing is that there's been structural changes also in regulation.
Der Januar sei der schlechteste Monat überhaupt gewesen im Handel mit Wertpapieren und hinzu komme, dass die Regulierung verschärft worden sei. Probleme hat die CS vor allem im Investmentbanking. Die Bank hat hohe Risiken auf die eigenen Bücher genommen und hat damit fast 1 Milliarde Franken verloren. Selbst der Chef wurde überrascht, wie er sagt.
This wasn't clear to me, it wasn't clear to my CFO, who said it on the record also this morning, and to many people inside the bank. And that's where I say there needs to be a cultural change, because it's completely unacceptable.
Er, der Finanzchef und etliche Leute in der Bank hätten nichts vom Ausmaß der riskanten Geschäfte gewusst, sagt Dijan Thiam, es brauche einen Kulturwandel in der Bank. Die CS will das Investmentbanking von London und New York verkleinern. Aus Sicht des ehemaligen Bankenprofessors ein überfälliger Schritt.
Ich denke, die Credit Suisse hat über die letzten 30 Jahre gesehen im Investmentbanking kein Geld verdient. Natürlich hatte sie gute Jahre und sie hatte schlechte Jahre und sie hatte Jahre, wo es optisch gut aussieht, aber das war nur, weil sie so viel Kapital in diesem Geschäft hatte. Die Verzinsung des Eigenkapitals, die war ungenügend über die Jahrzehnte gesehen.
Das Investmentbanking habe viel Kapital gebunden und das gehe nun aufgrund der verschärften Vorschriften nicht mehr, sagt Hans Geiger.
Manuel Rentsch. Das Unglück von Fukushima vor 5 Jahren hat der Atomenergie einen herben Schlag versetzt. Die Zahl der Atomreaktoren, die weltweit zur Energiegewinnung in Betrieb sind, hat in der Folge deutlich abgenommen. Im vergangenen Jahr aber sind wieder so viele neue Reaktoren ans Netz gegangen wie seit 1990 nicht mehr. Ist der Fukushima-Effekt verpufft? Klaus Ammann ist der Frage nachgegangen.
Michael Schneider antwortet weder ja noch nein. Der unabhängige Berater und Hauptautor des jährlich erscheinenden Statusberichts zur Atomindustrie weltweit verweist auf die langjährige Entwicklung. Nach dem Einbruch im Jahr 2011 fallen die 10 neuen Reaktoren zwar auf, die 2015 ans Netz gegangen sind. Im Vergleich zum Boom der Atomenergie in den 1970er bis 90er Jahren seien es aber wenige. Und?
Vor allen Dingen sind 8 dieser 10 Atomkraftwerke in China in Betrieb gegangen. Und wir haben also auch bei anderen Indikatoren heute einen ganz eindeutigen Effekt, nämlich es gibt China und den Rest der Welt.
Allerdings relativiert Schneider sogleich das Gewicht der Atomkraft im großen asiatischen Land. Nur rund 3% des Stroms kommen in China aus AKWs. In der Schweiz sind es rund 35%, im AKW-Land Frankreich gar 75%. Windräder liefern in China heute bereits mehr Strom als AKWs, betont Michael Schneider. Dass China entgegen dem weltweiten Trend auch auf Kernkraft setzt, erklärt sich der Experte so.
Es ist eine Mischung aus staatlichen Interessen, einer starken Lobby. Und leider muss man sagen, dass es auch immer wieder Hinweise darauf gibt, dass es der Sektor nicht korruptionsfrei ist.
Und China baut wohl nicht zuletzt wegen der großen Luftverschmutzung auch die weitgehend emissionsfreie Atomkraft aus. Neben China setzen zurzeit vor allem Indien und Russland auf den Ausbau der nuklearen Energiegewinnung. Im großen Rest der Welt verliert die Atomkraft langsam an Bedeutung, vor allem weil die Betreiber, wie auch in der Schweiz, mit teils massiven finanziellen Problemen kämpfen. Die Sicherheitskosten steigen, während wegen des Überangebots an Strom die Einnahmen sinken. Eine gefährliche Situation, findet Michael Schneider.
Das ist heute meine ganz große Sorge, dass der Druck so groß ist, dass Stellen gestrichen werden, gespart wird, an Ersatzteilen zum Beispiel gespart wird und das letzten Endes Auswirkungen haben wird auf die Sicherheit dieser Anlagen.
Eine Sorge übrigens, der diese Woche auch der Chef des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI, Hans Wanner, Ausdruck gegeben hat. Dass das Schweizer Parlament das sogenannte Langzeitbetriebskonzept für AKWs, das die Sicherheitsvorgaben erhöht hätte, gestrichen hat, zeige ihm,
dass Fukushima halt doch schon einige Zeit weg ist. Und dass das Bewusstsein, dass eben schwere Unfälle passieren können, mit der Zeit abnimmt, bis wieder etwas passiert.
Hans Wanner, der Chef der Schweizer Atomaufsichtsbehörde.
Trend.
Frühlingszeit, Flirtzeit. Anders als früher wird heute aber nicht nur am See, im Straßencafé oder in der Bar geflirtet, sondern auch via Smartphone. Apps wie beispielsweise Tinder weisen enorme Wachstumsraten auf. Trotzdem verdienen die Besitzer kaum Geld damit. Andi Lüscher.
Freitagabend, irgendwo im Grossraum Bern, vor einer Turnhalle. 18 junge Leute treffen sich zum Unihockey-Training. Auch hier sorgen die Flirt-Apps für Gesprächsstoff. Die Hälfte der Sportler gibt zu, schon einmal Tinder oder ähnliche Apps benutzt zu haben. Wobei zugeben wohl das falsche Wort ist. Online-Flirten sei heute ganz normal, sagen diese beiden Herren Anfang 20.
Früher war das vielleicht für Leute noch ein Problem, mit Kollegen darüber zu reden oder mit Kolleginnen, aber heutzutage ist das für alle
recht offene Gesellschaft. Es wird auch darüber geschnurrt, zum Beispiel eben von wegen, ja, schau mal da, die und die hat mir vielleicht geschrieben und die gefällt mir. Und die macht
von dieser Lockerheit, die die jungen Männer an den Tag legen, profitieren die Flirt-Apps. Die Muttergesellschaft von Tinder, die noch weitere Dating-Apps besitzt, zählt insgesamt 60 Millionen aktive Nutzer weltweit. Darunter die Unihockey-Spieler aus der Schweiz. Einer von ihnen erklärt, wie Tinder funktioniert.
Du kannst haben immer verschiedene Fotos. Und dann, wenn dir eine gefällt, kannst du ihr ein Herz geben. Wenn sie dann das Interesse an dir hat, bekommst du eine Meldung, dass ihr ein Match habt, sozusagen. Und dann könnt ihr miteinander verschreiben.
Nach einem letzten Blick auf mögliche Matches gehen die Unihockeyaner offline und beginnen mit dem Training. Während sie dem weißen Ball hinterherjagen, tüfteln am Tinder-Hauptsitz in Los Angeles schlaue Köpfe an neuen Marketingstrategien. Denn bis heute verdient die App kaum Geld, trotz jährlichen Wachstumsraten von 60% bei den Benutzern. Denn wie auch die Unihockey-Spieler ist kaum jemand bereit, für Tinder zu zahlen. 90% der Online-Flirter nutzen die Gratis-Version und nur gerade 10% die gebührenpflichtige Premium-Version von Tinder, die einige Extras bietet. In den USA versucht Tinder deshalb mit Werbung Einnahmen zu generieren. Die Suche von Frauen und Männern wird hier und da von einem Werbespot unterbrochen. Eigentlich sehr attraktiv für Unternehmen, die werben wollen. Schließlich können sie zielgruppenspezifisch Personen ansprechen, in diesem Fall vorwiegend junge Singles. Sie wissen auch über deren Geschlecht, Aufenthaltsorte und Hobbys Bescheid. Und selbst die Akzeptanz bei den Usern scheint da zu sein.
Ja, das ist wie überall. Wo hat man heutzutage keine Werbung? Denn von dem her ist man sich daran gewöhnt. Eigentlich, das würde mich nicht gross stören.
Also mir persönlich würde es auch nicht so stören, weil ich kenne es nicht anders.
Aber das Geschäft mit der Werbung harzt. Auf dem Online-Markt gibt es nahezu unbegrenzt viele Werbeplätze. Und so kommt es, dass viele Unternehmen nicht in einem einzelnen App wie Tinder werben, sondern einen Werbepool buchen. Ihre Werbung wird so auf verschiedenen Internetseiten und Apps platziert. Das steigert die Reichweite. Tinder, das in den Bereich Erotik gehört, wird aber oft von diesen Pools ausgeklammert, weil die Unternehmen Angst um ihr Image haben. Kommt dazu, dass Tinder in vielen kleineren Werbemärkten, wie etwa der Schweiz, gar keine Verkaufsbemühungen unternimmt. Sprich, ein Schweizer Unternehmen, das auf Tinder werben will, hat schlicht keinen Ansprechpartner. Und da Werbung in Apps für viele sowieso Neuland ist, verwundert es nicht, dass Tinder auch ein halbes Jahr nach seinem Börsengang kaum vom Fleck kommt. Die Muttergesellschaft verdiente letztes Jahr knapp 155 Millionen Franken. Das sind gerade mal 2,50 Franken pro User. Zurück zur Unihockey-Mannschaft, die ihr Training inzwischen beendet hat.
So Jungs, merci für das Training, stark gsi. Ich würde sagen, wir sehen uns näher. Ihr beides noch.
Heute hat sich keiner zu einem Tinder-Date verabredet. Aber wer weiß, vielleicht trifft ja jemand eine tolle Frau im Ausgang.
Andi Lüscher. Gleich haben wir ein Rendezvous in Rom. Zuerst weitere Meldungen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Und die hat Barbara Wittmer zusammengestellt.
Trotz teurem Konzernumbau, die Führungsmannschaft bei der Credit Suisse muss nicht darben. So hat Konzernchef Cixian Thiam 2015 4,6 Millionen Franken verdient. Zusätzlich zur Vergütung für seine Leistungen hat Thiam einmalig die Transfersumme von 14,3 Millionen Franken in Form von Aktien erhalten. Dies als Ersatzzahlung dafür, dass er bei seinem früheren Arbeitgeber auf eben diese Summe verzichtet. Alles in allem erhält Thiam somit knapp 19 Millionen Franken von der CS. UBS-Chef Sergio Ermotti hat 2015 ein Jahresgehalt von 14 Millionen Franken bezogen. Das ist fast doppelt so viel, wie die Topmanager der großen Schweizer Konzerne durchschnittlich erhalten haben. Die Beratungsfirma HKP hat errechnet, dass die CEOs der 20 größten Schweizer Firmen letztes Jahr im Durchschnitt rund 8 Millionen Franken verdienten. Dabei waren rund ein Drittel ihrer Bezüge fix abgemacht, die restlichen zwei Drittel waren variable, leistungsabhängige Bonuszahlungen. Die Fastfood-Kette McDonald's hat letztes Jahr in der Schweiz weniger Hamburger und Pommes frites verkauft. Der Umsatz ging um rund 5% auf noch 700 Millionen Franken zurück. Vor allem der starke Franken und der Einkaufstourismus machten der Restaurantkette zu schaffen. Die Schweizer Wirtschaft wird etwas weniger wachsen als erwartet, sagt Jan Egbert Sturm, Direktor der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich.
Die Firmen haben eine gewisse Unsicherheit. Das kommt nicht nur durch die preisliche Situation, aber auch zum Beispiel durch die Masseneinwanderungsinitiative. Man weiß nicht so richtig, wo die Reise hingeht und die Reaktion darauf ist abwarten. Das ist natürlich wirtschaftlich nicht das, was wir gerne sehen würden.
Deshalb senkt die KOF ihre Wachstumsprognosen für dieses Jahr um 0,1% auf noch 1%. Für 2017 lässt sie die Prognose bei 2%.
Trend, Thema.
Dem Vatikan werden sagenhafte Reichtümer nachgesagt, die er auf der ganzen Welt besitzen soll. Er sei, heißt es zuweilen, er sei sogar der größte Goldbesitzer der Welt. Der Vatikan ist an diesen Spekulationen nicht unschuldig. Jahrhundertelang hüllte er sich in Schweigen, wenn es um sein Vermögen ging. Erst unter Papst Benedikt dem 16., also dem deutschen Josef Ratzinger, erst unter ihm begann der Heilige Stuhl gewisse Eckdaten zu publizieren. Und der neue Papst Franziskus hat sich verpflichtet, den von Benedikt vorgegebenen Weg fortzusetzen. Trotzdem bleibt vieles im Dunkeln, zum Beispiel wie viele Immobilien der Vatikan besitzt. Viele, so viel ist klar. Wir begleiten Italien-Korrespondent Franco Battel auf einem Spaziergang durch Rom.
Der Gianicolo ist einer der Hügel von Rom, einer der vornehmen Hügel von Rom. Von hier aus hat man eine wunderbare Aussicht auf die Kuppeln und Dächer der ewigen Stadt. Und ebenso wunderbar wie der Ausblick sind die Palazzi, die hier stehen. Oft sieht man davon allerdings nur einen Teil, denn viele stehen hinter hohen Mauern, andere werden durch Büsche und Bäume ganz oder teilweise verdeckt. Bei den Palazzi, die älter als 100 Jahre alt sind, kann man davon ausgehen, dass sie im Besitz der Kirche sind oder viele von ihnen im Besitz der Kirche sind, wie zum Beispiel dieses ehemalige Nonnenkloster an der Via Alessandro Poerio. Eigentlich sind das hier zwei Palazzi. Der eine beherbergt den Hauptsitz der Maristenbrüder, einer katholischen Ordensgemeinschaft. Im anderen ist die Kongregation der christlichen Doktrin aus Nancy untergebracht. Beide Gebäude sind aus Ziegelstein, umgeben von jetzt gerade blühenden Bäumen. Ihr Marktwert rund 20 Millionen Euro. Der Weg hinunter vom Gianicolo an den Tiber führt über die Piazza Sonnino in Trastevere. Hier steht das kirchliche Collegio San Crisogono, sein Marktwert rund 18 Millionen Euro. Hier unten am Tiber sieht man das braune, eher schmutzige Wasser, das rund um die Tiberinsel fließt. Auch hier hat die Kirche Besitz. Zuerst einmal die Basilika San Bartolomeo. Der größte Teil der Tiberinsel aber beherbergt einen anderen Kirchenbesitz, nämlich das Spital Fate Bene Fratelli, geführt von der Ordensgemeinschaft der Barmherzigen Brüder. Viele Römerinnen kommen hierher, um zu gebären. Wert dieser Immobilie an exklusivster Lage rund 40 Millionen Euro. Am anderen Ufer des Tibers liegt das eigentliche historische Zentrum der ewigen Stadt rund um den Lago Argentina. Auch hier hat die katholische Kirche einigen Grundbesitz. Besonders reizvoll ist die päpstliche Diplomatenakademie und das päpstliche französische Seminar. Es sind zwei Palazzi, ihr Marktwert rund 78 Millionen Euro. Auf den knapp 3 Kilometern zwischen dem Gianicolo und dem Zentrum von Rom gibt es also zahlreiche Gebäude, die die Kirche durchaus verkaufen könnte. Der geschätzte Marktwert der beschriebenen Palazzi beträgt 156 Millionen Euro. Und das waren jetzt nur ein paar der kirchlichen Palazzi. Weitere rund 56.000 sind über die ganze Stadt verstreut.
Franco Battel aus Rom. Es wird geschätzt, dass die katholische Kirche als Ganzes allein in Rom insgesamt 56.000 Palazzi, Kirchen und Spitäler besitzt. Die meisten Gebäude gehören aber nicht dem Vatikan, sondern den italienischen Bischöfen oder Mönchs- und Nonnenorden aus der ganzen Welt. Wie groß der Wert all dieser Immobilien ist, das weiß niemand. Carlo Maroni ist Vatikanspezialist bei der italienischen Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Vermögen des Vatikans und mit der Frage, wie der Heilige Stuhl an seinen staatlichen Immobilienbesitz gekommen ist. Massimo Agostinis hat sich mit ihm darüber unterhalten.
Carlo Maroni analysiert seit vielen Jahren nicht nur die kryptischen Medienmitteilungen des Heiligen Stuhls, in denen es um päpstliche Erlasse, Reisen und Kommentare geht. Er befasst sich als einer der wenigen häufig mit den Vermögensverhältnissen des Vatikans und der katholischen Kirche in der Welt. Maroni gilt als seriös, da er für die Grundlage seiner Berechnungen nur vatikaneigene Papiere, Berichte und Dokumente verwendet.
Il patrimonio del Vaticano è un dato non ufficiale, che non è stato mai fornito.
Ich muss vorausschicken, es gibt keine offiziellen Zahlen zum gesamten Vermögen des Vatikans. Wir haben deshalb alle verfügbaren Berichte aus dem Vatikan selber analysiert und sind zum Schluss gekommen, dass der Vatikan alleine Immobilien im Wert von 8 bis 9 Milliarden Euro besitzt und sich sein Aktien- und Devisenbesitz auf 5 Milliarden Euro beläuft. Die meisten Immobilien stehen in Rom, aber auch in Paris und vor allem in London besitzt der Vatikan einige Luxusimmobilien, darunter das Gebäude, in dem das Londoner Edelhotel Bulgari untergebracht ist, sowie Prachtbauten an der Bond Street. In der Schweiz gibt es mehrere Mietshäuser, zum Beispiel in der Avenue de Florimont in Lausanne, die im Besitz des Vatikans sind. 8 vatikaneigene Gesellschaften kümmern sich um die Verwaltung der helvetischen Immobilien. Das Vermögen des Vatikans von knapp 14 Milliarden mag auf den ersten Blick enttäuschen, auch in Anbetracht der kursierenden Gerüchte über einen angeblichen Milliarden-Goldschatz, den der Vatikan horten soll. Beweise für die Goldberge gibt es keine. Da aber praktisch alle Staaten dieser Welt verschuldet sind und leere Kassen haben, steht der Vatikan mit seinem Vermögen von knapp 15 Milliarden Euro und keinen Schulden recht gesund da. Immer im Juli publiziert der Vatikan eine Art Rechnung für alle seine Ausgaben. Carlo Marroni.
Il bilancio del Vaticano fondamentalmente è fatto di due tipi di entrate e spese. Le spese sono le spese di funzionamento, che sono per lo più.
Der größte Ausgabenposten ist jene für die Löhne für die knapp 3000 Angestellten in Verwaltung, Gendarmerie, Schweizer Garde, diplomatischem Corps und Medien. Zu den Medien gehören Radio Vaticana, das täglich in 47 Sprachen sendet und chronisch rote Zahlen schreibt, und die nicht minder defizitäre Tageszeitung Osservatore Romano. Der gesamte vatikanische Apparat verschlingt jährlich 130 Millionen Euro. Dann kommt der Unterhalt für all die Pachtsbauten im Immobilienportfolio. Und schließlich macht der Vatikan auch Gutes in der Welt, auch wenn dafür in allererster Linie die Bistümer, Orden und kirchlichen Hilfsorganisationen zuständig sind, die das Geld dafür selber organisieren müssen. Insgesamt verbraucht der vatikanische Apparat 400 Millionen im Jahr. Das entspricht in etwa dem Budget einer mittleren Schweizer Stadt. Seit der Vatikan seine Zahlen publiziert, schließt er die Rechnungen immer mit einem kleinen Defizit oder einem kleinen Überschuss.
Una delle voci principali di entrata è i musei vaticani, che è uno dei primi musei al mondo.
Am meisten Einnahmen generiert der Vatikan mit seinen Museen. 6 Millionen Besucher kommen jedes Jahr, um Michelangelos Erschaffung Adams in der Sixtinischen Kapelle und andere Meisterwerke zu bestaunen. Die Museen liefern in guten Jahren bis zu 90 Millionen Euro an den Papst ab. Die nächsten Einnahmeposten sind die weltweite Osterkollekte zugunsten des Vatikans. Die größten Spender sind die Bistümer in den USA, gefolgt von jenen in Deutschland. Dann sind da noch erkleckliche Einnahmen aus den Immobilien, der Hotellerie und die bis zum Amtsantritt von Papst Benedikt XVI. Immer wieder von Skandalen erschütterten Vatikanbank IOR. Sie liefert jedes Jahr zwischen 25 bis 50 Millionen Euro Gewinn ab. Allerdings publizierte der Vatikan bis vor wenigen Jahren gar keine Zahlen, machte das auch heute nur rudimentär. Denn der Vatikan ist im Laufe der Jahrhunderte ziemlich ungeordnet gewachsen. Auch heute hat er sich noch keinen definitiven Überblick über all seine Besitztümer verschaffen können. Auch weil die wahren Besitzverhältnisse teilweise unklar sind. In der letztjährigen Rechnung beispielsweise tauchte plötzlich 1 Milliarde zusätzliches Vermögen auf, aufgestöbert in irgendwelchen Büchern, von der die Zentralverwaltung nichts wusste. Gesichert ist, dass dem Vatikan alleine in Rom mindestens 5'000 verkäufliche Palazzi gehören. Das sind freilich nur 10% aller Palazzi, die sich in Rom in katholischer Hand befinden. Die größten Eigentümer sind die unzähligen Orden aus der ganzen Welt, die sich im Laufe der Jahrhunderte im katholischen Machtzentrum niedergelassen haben. Die italienische Wochenzeitung L'Espresso schätzt, dass diesen Orden rund 50'000 Gebäude allein in Rom gehören, ein Drittel des gesamten Gebäudebestandes. Doch zurück zum Vatikan. Woher hat er das Geld, mit dem er sich seine Immobilien zusammenkaufen konnte? Carlo Marroni.
Durante il Novecento, quando il fascismo riconobbe dopo l'accordo che ci fu con la Chiesa, riconobbe una grande disponibilità di denaro come risarcimento degli espropri.
Um die Gunst der katholischen Kirche zurückzugewinnen, schloss Diktator Benito Mussolini 1929 mit dem Vatikan die sogenannten Lateranverträge ab. Damit anerkannte der Vatikan, dass Rom rechtmäßige Hauptstadt des jungen Staates Italien ist, das erst 60 Jahre zuvor gegründet wurde. Im Gegenzug verpflichtete sich Italien, den Gottesstaat für die Enteignung von vielen Ländereien und Gebäuden zu entschädigen. Insgesamt zahlte das damals schon halb bankrotte Italien den Prälaten im Petersdom 1,75 Milliarden Lire. Umgerechnet auf heute sind das satte 13 Milliarden Euro. Der Vatikan erwies sich als geschickter Investor. Vor dem Zweiten Weltkrieg, als die Immobilienpreise wegen der Krise in den Keller rasselten, traten von ihm gelenkte Gesellschaften in ganz Europa und New York als Immobilieninvestoren auf und kauften an bester Lage ein. So geschah es auch in der Schweiz. Natürlich wusste damals niemand von diesen sehr weltlichen Geschäften des Vatikans. Allerdings, und das sagen alle Vatikankenner, Das wahre Vermögen der katholischen Kirche hortet nicht der Vatikan. Der wurde immer eher kurz gehalten. Den wahren Reichtum halten die Bistümer, Abteien und Orden in den Ländern bis heute. Es gibt Schätzungen, wonach die katholische Kirche, also angefangen vom Vatikan bis zur kleinsten Diözese, Immobilien im Wert von 2 Billionen Euro besitzen, weltweit. Damit ist die katholische Kirche die größte Immobilienbesitzerin der Welt. Einen kleinen Einblick gewährte der Skandal um pädophile Priester im Bistum Boston. Dieses wurde zur Zahlung von 200 Millionen Schadenersatz an die Opfer verurteilt. Es verkaufte daraufhin ein paar Immobilien an bester Lage und konnte zahlen. Das Bistum gilt unterdessen als bankrott, aber es war in der Lage, die enorme Summe selber zu stemmen.
Massimo Agostinis über den großen Reichtum des kleinen Vatikans. So viel für den Moment. Die Wirtschaftsredaktion von Radio SRF wünscht Ihnen frohe Ostern und erholsame Feiertage. Sollte es Ihnen langweilig werden, dann können Sie ja frühere Trendsendungen nachhören im Internet unter srf.ch. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Bis dann.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Sie hören den Karl Samstag morgen mit SRF 1 und Ricarda Trepp. Einen schönen guten Tag auch von mir. Frohe Ostertage, wo Sie ein bisschen zurücklehnen können. Und wenn wir schon vom Vatikan kein kirchlich, bleiben wir genau bei unserer Morgengeschichte. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich, dass Sie, wenn Sie in einem fremden Ort sind, irgendwo vielleicht auch in den Ferien im Süden, geht man vielleicht noch ganz gerne einmal in eine Kirche rein, spürt ein bisschen, wie die dort ticken und ob es jetzt ganz pompös ausgeschmückt ist oder eher weniger. Und wenn Sie genau so ein Typ sind, dann passt die Morgengeschichte nach Tinkerbell und den Fine Young Cannibals ganz gut zu Ihnen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.